Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. Das Festival Theater der Welt scheint seinem Namen schon jetzt gerecht zu werden. Eindrücke von den Vorstellungen am Wochenende hier bei Fazit. Und zum Ende des Shanghai Filmfestivals fragen wir, wie China die Filmproduktion im eigenen Land pusht. Und wir erinnern an eine wichtige Stimme aus dem Balkan. Die kroatische Schriftstellerin Slavenka Drakulic ist gestorben. Eine mutige Intellektuelle, der es immer um die europäische Verständigung ging und Beobachterin des Internationalen Kriegsverbrechertribunals für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag.
Je mehr man sich damit beschäftigt, darüber liest, den Leuten zuhört, desto mehr stellt man fest, dass sie ganz gewöhnlich sind. Was dann geschieht, ist ein eigenartiges Zusammenspiel zwischen dem Charakter eines Menschen und einer Situation. Mehr wissen wir aber nicht darüber. Die Moral des Buches ist, ja, es sind gewöhnliche Leute wie wir. Das heißt, wären wir in einer ähnlichen Lage, könnten wir unter Umständen ähnlich handeln. Anders gesagt, wir wissen nicht, wozu wir fähig sind.
Slavenka Drakulic. Bei der Verleihung des Leipziger Buchpreises zur europäischen Verständigung 2005 geehrt wurde sie damals für ihr Buch Keiner war dabei über die Kriegsverbrechen auf dem Balkan. Eine Journalistin und Schriftstellerin, die in den 1980er Jahren mit feministischen Themen an die Öffentlichkeit ging, während des Jugoslawienkrieges dann auch für internationale Tageszeitungen schrieb, unter anderem die Süddeutsche. Jetzt ist Slavenka Drakulic im Alter von 77 Jahren gestorben. Herbert Orlinger hat 3 Bücher von ihr bei Schollnai verlegt. Mit ihm konnte ich vor der Sendung sprechen. Guten Abend, Herr Orlinger.
Guten Abend.
Sie haben die Arbeit von Slavenka Drakulic über eine sehr lange Zeit begleitet und beobachtet. Keiner war dabei, ist ja auch bei Ihnen im Verlag erschienen. Was war die Stärke dieses Buchs?
Ich glaube, man muss einmal sich vergegenwärtigen, was Slavenka Drakulic während der 90er Jahre in Kroatien, aber auch für das gesamte ehemalige Jugoslawien geleistet hat. Sie hat gemeinsam mit anderen Autorinnen und Schriftstellerinnen, darunter die fast gleichaltrige Dubravka Ukresic, einen Ton in die Auseinandersetzung gebracht, der völlig unerhört war bis dahin. Nämlich sie hat sich nicht vereinnahmen lassen von irgendwelchen politischen und auch schriftstellerischen Lobbygruppen, sondern sie ist einen eigenen Weg gegangen. Und diese Eigenständigkeit und diese enorme Energie und dieser altmodische Zug zur Aufklärung, zu sagen, was ist, das ist ihr eigen gewesen und das hat sie am stärksten, glaube ich, in diesem enorm intensiven Buch, die Beobachtung dieser Kriegsverbrechen, der Prozesse, die dann in Den Haag stattgefunden haben, niedergelegt und hat sich in allen Formen der Publizistik, also auch im Hörspiel, aber auch in Zeitungsartikeln und letztlich in diesem Buch, das wir gemeinsam gemacht haben, niedergeschlagen. Und das war eine Monsterleistung. Man muss sich immer das vorstellen, was sie über Monate und Jahre in Den Haag sich anhören musste. Es ist vieles, klingt heute schon vergangen, aber das war eine ganz wichtige Aufgabe, die sie übernommen hat und an der sie nie gezweifelt hat, dass es notwendig ist, die zu leisten.
Also eine journalistische Arbeit wie viele andere auch. Was machte ihr Schreiben als Journalistin oder als Schriftstellerin aus?
Sie nahm sich einfach kein Blatt vor den Mund. Sie hat das, wie sie es empfunden hat, sie hat an Fakten orientiert, ganz klar Stellung bezogen. Auch gegen die sehr, sehr stark nationalistisch geprägte kroatische Politik damals. Und wenn man sich vorstellt, dass in den 90er Jahren Franjo Tudjman, der Präsident, übermächtig gewesen ist und wenn im Auftrag von Tudjman andere, die Slavenka mit als Hexe bezeichnet wurde, dann war das eigentlich eine Form, sie war zum Abschuss freigegeben. Und man darf nie vergessen, dass in Kroatien und in Serbien natürlich noch viel stärker diese Auseinandersetzung wirklich bis aufs Blut geführt wurde. Und Slavenka war für sie überhaupt keine Frage, dass man immer bei der Sache bleiben muss und das endlich nach so vielen Jahren und Jahrzehnten der Unterdrückung, muss man sagen, die Wahrheit ans Licht kommen muss, auch wenn es unbequem ist und auch wenn die Aggression damals zweifellos von den Serben ausgegangen ist, aber man kann nicht Gleiches mit Gleiches zurückzahlen. Mhm. Und da war sie stilistisch und von ihrer unheimlichen Expressivität, glaube ich, einzigartig und man kann das gar nicht hoch genug einschätzen.
Sie hat dann bei Ihnen im Verlag ja noch zwei andere Bücher veröffentlicht, die dann mit dem Krieg später auch nichts mehr zu tun hatten. Haben Sie mir erzählt, zum einen ein Buch über Frida Kahlo, zum anderen aber auch ein Buch über eine Organspende und das wiederum hatte mit Ihrem eigenen Leben zu tun.
Naja, die beiden Bücher kann man, glaube ich, nicht unabhängig voneinander sehen. Frida Kahlo war sicherlich eine Art Role Model für sie auch, weil die Slawenka, sie hat kein Geheimnis daraus gemacht. Sie hat es auch nicht an die große Glocke gehängt. Sie war Dialysepatientin über Jahrzehnte hinweg und ist, glaube ich, 3 oder 4 Mal in der Woche musste sie zur Dialyse gehen, um weiterleben zu können. Und in einem Prozess, den sie hat dann in Amerika ein Stipendium, hat sie sich auf die Suche nach einer Spenderniere gemacht, da gibt es eine die Gruppe, die Organe auftut und Spender sucht und sie hat tatsächlich dann eine Niere bekommen von einer unbekannten Spenderin, einer Amerikanerin, einer sogenannten Altruistic Donor und sie hat wieder den Usancen letztlich herausgefunden, wer das war, mit Hilfe der Organisation, die diese Niere ihr organisiert hat. Und sie hat mit dieser Spenderin eine lange, lange Auseinandersetzung, ein langes Gespräch geführt, was sie, eine junge Frau mit 3 Kindern, dazu bewegt hat, einer vollkommen fremden Person, in dem Fall dieser Slawenka, ein Organ zu spenden, das sie möglicherweise in Zukunft auch ihren eigenen Kindern hätte spenden müssen. Und es ging um Leben und Tod. Hätte Slawenka diese Niere nicht rechtzeitig bekommen, wäre sie mit einer Niere, aber das hatte sie schon nicht weniger, wäre sie eigentlich zum Tod verurteilt gewesen. Und das war eine lebensnotwendige und sie hat sich mit dem auseinandergesetzt, weil sie wissen wollte, welche Beweggründe jemand hat, um eine wildfremde Person ein lebenswichtiges Organ zu spenden. Ja. Frida Kahlo als auch Leidende, das Leben lang, wie man weiß, hat sie in Romanform, das ist keine Sachbiografie, sondern ist eine Romanbiografie, das Buch über die Frida Kahlo, das sehr erfolgreich gewesen ist bei uns dann auch und auch viele Besprechungen bekommen hat und, glaube ich, zum Werk von Slawenka Drakulic dazugehört, ganz wichtig. Ja.
Herr Orlinger, auf Fotos hat sie etwas unglaublich Waches, Kämpferisches, würde ich auch sagen, aber auch Offenherziges. Wie haben Sie sie denn als Mensch erlebt?
Herr Slawenka, aber ich habe Slawenka und Richard Schwarz, ihren Mann, in diesem wunderbaren Haus in Sobinjak an der slowenisch-kroatischen Grenze mal im Sommer besuchen dürfen. Es war unglaublich, mit welcher Energie, die Slawenka ins Tagwerk gegangen ist. Sie war wirklich von der Früh bis am Abend unterwegs mit 1000 Ideen. Aber Ideen sind nicht Ideen geblieben, sondern sie hat sie auch in die Tat umgesetzt. Also ich kann mich erinnern an diesen wunderschönen Sommer mal in Sauvignac, da haben wir in der Früh gearbeitet an der Übersetzung des Buches, das die wunderbare Babi Ankowiak übersetzt hat. Dann sind wir zum Mittag auf den Markt gefahren nach Rijeka und am Abend gab es ein riesiges in Montovun, ein Filmfestival, wo viele ex-jugoslawische Filmemacher, die in Amerika waren, zurückgekommen sind und Slawenka hat den ganzen Abend moderiert mit meiner Erinnerung an 10 oder 12 unterschiedliche Regisseure, die ganz ein unterschiedliches Werk haben und mit denen konnte sie jedes Mal, sie kannte ihr Werk, sie kannte die Filme und sie hat mit denen gesprochen, als ob sie nichts anderes zu tun hätte als Filme schauen und sich mit dem Werk der Regisseure auseinanderzusetzen. Also ich war ein Quell dauerndes Engagements und dauernder politischer Beschäftigung und dann war es auch ja, das Netzwerk, das Slavenka Drakulic wirklich über ganz Europa ausgebreitet hat. Man darf nie vergessen, sie hat in Stockholm gelebt, sie hat in Zagreb gelebt, sie hat in einem Sommerhaus in Sauvignac und natürlich auch in Wien. Und dann war sie auch wahnsinnig viel unterwegs. Immer mit im Hinterkopf diese Dialyseangelegenheit, die man permanent, ja, die man nicht auslassen darf. Sie war ein Paradebeispiel einer europäischen Intellektuellen, die sich für alles interessierte und die aber eine, für sie war immer das Um und Auf, dass man diese Gefahr oder dieses Ex-Jugoslawien, das war ja ein Anliegen, das zu, nach Europa zu bringen, zu Gehör zu bringen und aber nie zu vergessen, wie labil die Situation über die Jahrzehnte nach den Kriegen, Balkankriegen nach wie vor geblieben ist und nach wie vor gefährlich ist.
Der Verleger Herbert Orlinger über die jetzt verstorbene Autorin Slavenka Drakulic. Vielen Dank, Herr Orlinger, für das Gespräch.
Gern geschehen und schönen Abend.
Insider bezeichnen es auch schon mal als Wanderzirkus, das Festival Theater der Welt. Alle drei Jahre gastiert dieses größte Bühnenfestival in Deutschland in einer anderen Stadt. Diesmal ist es Chemnitz. Über den Auftakt haben wir hier bei Fazit am Donnerstag ja berichtet. Unsere Theaterredakteurin Susanne Burkhardt konnte die ersten Produktionen des Wochenendes sehen. Insgesamt gibt es ja 33 Stücke in knapp drei Wochen zu sehen, ausgewählt von 9 Kuratorinnen und Kuratoren aus allen Kontinenten. Also ein wirklich dichtes Programm. Und dass es nicht nur dicht ist, sondern auch extrem vielfältig, das hat sich bereits in den vergangenen Tagen abgezeichnet.
Es ist ein Bild, das auf deutschen Theaterbühnen eigentlich tabu ist. Ein schwarzer Schauspieler spielt einen dressierten Affen. Der Südafrikaner Tony Miyambo zeigt in Chemnitz, wie das gehen kann.
Ladies and Gentlemen.
Seit 15 Jahren spielt Miyambo dieses eine Stück weltweit, Kafkas Ape, eine Adaption des Kafka-Werks Bericht für eine Akademie. Darin beschreibt ein Affe, wie er aus Tansania nach Südafrika entführt wurde und sich unfreiwillig anpasst als Überlebensstrategie. Das Chemnitzer Publikum reagiert offen und begeistert und lässt sich mitreißen von der Selbstermächtigung des Darstellers, von der Kraft seiner Worte und seinem körperlichen Spiel. Miyambo hat in den vergangenen Jahren die Erfahrung gemacht, dass das nicht immer so ist.
Es gibt Momente, wo die Figur mit dem Publikum interagiert. Und da ist das europäische Publikum etwas ängstlicher und zurückhaltender als das in Südafrika.
In Chemnitz ist davon nichts zu spüren. Die Begeisterung für diesen klugen und anregenden Abend über Stereotype, über Rassismus und Kolonialismus steckt an. So sehr, dass der Darsteller unter Standing Ovations am Ende die Bühne weinend und gerührt verlässt. Ähnlich mitreißend ist der Abend Family Triangle aus Taiwan. Es geht um drei Menschen mit Kinderwunsch und ein progressives Familienmodell. Ein Bruder soll Samen spenden, die Schwester will eine damit befruchtete Eizelle ihrer Partnerin austragen. Eine Familienanwältin erklärt auf der Bühne die rechtlichen Rahmenbedingungen.
Und in Taiwan gibt es dafür halt keine Gesetze.
Auch das Publikum darf Fragen stellen.
So, what would you say, who would be the parent in the end?
Die Frage war, wer sind die Eltern? Was
It's my surname! The winner gets a family right!
Poetisch, sinnlich, spielerisch und ganz unpädagogisch, so nähert sich der Abend dann der komplizierten Dreiecksbeziehung und hinterlässt ein angeregt freudiges Publikum. Überhaupt die Chemnitzer. Viel wird geschwärmt von der Freundlichkeit und Offenheit. Die japanische Choreografin Yoko Ando zum Beispiel arbeitet schon seit dem Kulturhauptstadtjahr mit vor allem älteren Chemnitzer BürgerInnen zusammen.
It was quite shock to see the people. Because they are so nice.
Sie zeigt sich überrascht, wie ehrlich die Chemnitzerinnen seien. So klar und neugierig, sagt Yoko Ando. Gerade probt sie mit japanischen und deutschen Laien und Profis ihre Performance Körper zu Körper. Die ist zu erleben am 3. und 4. Juli.
They are so lovely and they are so honesty and pure. And also they have a curiosity also. That's why I'm so happy to meet them.
Oh, Im Spinnbau, einer der Spielstätten von Theater der Welt, gab es dann am Samstagabend die einzige Uraufführung dieses Festivals. Luftmasse, so der Titel der neuen Produktion des deutsch-chinesischen Theaterkollektivs Paper Tiger Theater Studio.
Wird es einen vierten Weltkrieg geben?
Ausgehend von Alfred Döblins Roman Meere, Berge und Giganten. Eine düstere Prophezeiung einer Welt am Abgrund zwischen Atomkrieg und Klimakrise.
Bevölkerungswachstum, Ressourcenkrisen, außer Kontrolle geratene
Technologie. Döblin nahm in seinem Science-Fiction aus den 1920er Jahren den Aufstieg Chinas und die daraus folgende Bedrohung für die westlich dominierte Weltordnung bereits vorweg.
Ja, Jim. Also an dieser Stelle brauchen wir wohl noch etwas mehr zu trinken.
Gegen die düsteren Aussichten wird Schnaps gereicht.
Gute Schnaps helfen gegen den Schrecken.
Regisseur Tian Gebing, der seit 7 Jahren in Berlin lebt und arbeitet, hat eine Idee seines Freundes und Künstlers Ai Weiwei aufgegriffen und mit Asche gearbeitet. Los geht's auf dem Vorplatz einer Industriehalle. Hier wurde der Umriss einer riesigen Rakete aus schwarzem Gestein gelegt. 5 PerformerInnen tanzen, singen. Dazwischen erklärt der Regisseur Döblins Schreckensszenario. Später dann geht's drin weiter mit einer etwas willkürlich wirkenden Mischung aus Geisterbeschwörung, geopolitischem Quiz und Vortragsabend.
Ich habe ein bisschen gehört, dass die Leute aus Chemnitz, die fremden Leute nicht so willkommen heißen.
Ein Abend, der mit der Idee endet, 200.000 Chinesen nach Chemnitz zu bringen.
Könnt ihr euch überhaupt vorstellen, wenn 200.000 Chinesen hierher kommen?
Dann seien die Straßen nicht mehr so leer und die Straßenbahnen würden öfter fahren. Einige der anwesenden Chemnitzer sind einverstanden. Und was gab es sonst zu sehen bei diesem Auftakt? Figurentheater aus Chile und Singapur und ein seltsam hermetisch-musikalischer Abend aus Kanada. Die Bandbreite der Arbeiten auf diesem Festival ist so groß, wie seine Kuratorinnen unterschiedlich sind. Srishti Ray aus Indien nennt das Geschichten, die alle verbinden.
Und wenn man sie alle zusammenfügt, ergibt sich das Bild einer Welt, in der wir alle leben und in der wir versuchen zu verstehen, wer wir sind, während sich so vieles so schnell verändert.
To understand who we are in this very, very complicated, ever-changing world.
Und was, wenn am 5. Juli das Festival zu Ende geht und die Gelder nicht mehr so üppig fließen? Frage an den Co-Intendanten des Festivals, Christoph Dietrich.
Dieses Gefühl, diese Entwicklung, nach vorn zu schauen, bei allen geopolitischen Bedrückungen, die wir haben, oder auch bei den kommunalpolitischen, dass wir das nicht aufgeben und es schaffen, eine positive Zukunft zu denken. Das ist die große Lehre aus diesen beiden Jahren und die geben wir nicht her.
Noch aber läuft das Festival. In der Hartmann-Fabrik kann man für einen Moment düstere Prophezeiungen vergessen und an eine positive Zukunft denken. Dort entsteht eine Papierwelt, gebastelt von fröhlich vertieften Kindern und dem Team des australischen Polyglot Theater, begleitet von live erzeugter Musik. Ein Mikro lädt ein, eigene Sounds einzuspeisen, die dann im Loop in den Soundtrack aufgenommen werden. Ich kann nicht widerstehen. Und als mein Eulenruf dann im Raum erschallt, da fühle ich mich für einen Moment sehr glücklich und hoffnungsvoll. Theater kann eben auch das mit manchmal ganz einfachen Mitteln verzaubern.
Eindrücke vom ersten Wochenende beim Festival Theater der Welt in Chemnitz von Susanne Burkhardt. Für mindestens 8 Jahre müssen Bundespräsident Steinmeier und seine Nachfolger oder seine Nachfolgerin in ein neues Bundespräsidialamt. Schloss Bellevue wird saniert. Über die Kunstausstellung kurz vor der Schließung haben wir hier bei Fazit ja auch schon berichtet. Das Ausweichquartier lohnt aber auch einen genaueren Blick. Es wurde nämlich neu gebaut.
direkt gegenüber vom Kanzleramt, und zwar von den Architekten Sauerbruch Hatten, die unter anderem für ihre ganz besonderen farbigen Fassaden bekannt sind. Unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau ist live zugeschaltet. Nikolaus, was ist das denn für ein Gebäude? Das sieht ja erstmal wie so ein ganz normaler Bürokomplex aus.
Naja, es ist ein ganz normaler Bürokomplex. Also das Bundespräsidialamt ist ja vor allem einmal zuerst eine große Verwaltung, und dann gibt es außerdem in dem Haus eben auch noch die Repräsentationsräume. Und da ist es wirklich sehr faszinierend, was in dem Entwurf von Sauerbruch und Hatten geleistet wurde. Das ist ein sehr, sehr bunt möchte ich nicht sagen, es ist ein sehr farbiger Bau und fällt wirklich in dieser sehr grauen Umgebung des Hauptbahnhofs, des Berliner Hauptbahnhofs, sehr, sehr auf, schon alleine durch seine Farbe. Das sind ganz schmale Streifen aus Keramik, so halbrunde Stäbe, die aneinandergesetzt sind und mit Farbflächen überspielt werden. Und das ist eine ziemlich faszinierende Lösung, weil sie zum Beispiel den ziemlich massiven Zaun, der eben dieses ganze Gelände abgrenzen muss, einfach aus Sicherheitsgründen, locker überspielt. Und auch locker überspielt, dass es sich eben tatsächlich um eine Rasterfassade handelt. Das sieht man im Grunde genommen nur abends, wenn nämlich die Fenster hell sind und eben diese Keramikfassade dann vollständig überspielen oder unsichtbar machen. Und das Spannende ist dabei, das ist ja eigentlich ein Holzbau. Das sind eigentlich Module, sind Kisten, wie mir der Architekt Matthias Sauerbruch gesagt hat, die Kisten, die aufeinandergestellt wurden und die selber sozusagen ein Raster aus sich herausbilden, was von der Fassade überspielt wird und das trotzdem bemerkenswert transparent ist. Man kann ganz schön so beim Seiteneingang vor allem sehen, durch den Seiteneingang, durch die Halle durch, bis in diesen ganz großen, oder na, leider nicht ganz großen, aber bis in diesen sehr schönen Garteninnenhof. Mhm. Und das ist schon eine phänomenale Leistung.
Ja, jetzt sprechen wir, Nikolaus, über diesen Interimsbau ja auch deshalb, weil sich da die Frage nach der Repräsentation schon stellt. Ein Bundespräsident ist ja der höchste Repräsentant im Land und hat ständig Empfänge. Braucht es dafür nicht auch dann eine entsprechende Architektur?
Ja, also es gibt halt diese große Tradition der bundesdeutschen Repräsentationsarchitektur, betont zurückhaltend zu sein in den Formen, sich vor allem mal auf Materialien, auf Räume zu konzentrieren, auf die Zusammenfügung von Räumen, ganz wichtig auch auf das Licht. Und genau diese Tradition übernimmt auch das neue Bundespräsidialamt, wie mir der Architekt Matthias Sauerbruch auch gesagt hat, dass er das
dadurch,
ganz toll findet.
Das Ganze ja auch ein Holzhaus ist, was ja nicht gerade ungewöhnlich ist, also selbst für normale, in Anführungszeichen normale Verwaltungsgebäude, sind die Abmessungen der Räumlichkeiten natürlich nicht vergleichbar mit einem Schloss, sondern das ist eher ein normaler Verwaltungsbau. Und das gilt auch für die Räumlichkeiten des Bundespräsidenten, also die nicht repräsentativen Räumlichkeiten. Ich persönlich finde das sehr sympathisch, weil es ist ja sozusagen der erste Diener des Staates, wenn man so möchte. Und das wird da auch gelebt. Es gibt überhaupt gar keinen Überfluss, keinen Prunk, irgendwelche, sagen wir mal, Besonderheiten, sondern es gibt einfach gut funktionierende, wie ich hoffe, Büroräume und halt die notwendigen Einrichtungen, die damit dann auch so verbunden sind.
Ja, also man spürt dieses Gebäude, das soll später eben dann auch für normale Büronutzung gebraucht werden. Nikolaus, diese Bescheidenheit, du hast ja schon diese bundesrepublikanische Tradition erwähnt, aber trifft die denn auch auf dieses Schloss Bellevue zu, das jetzt so lange saniert wird?
Also es trifft zweifellos auch auf das Schloss Bellevue zu. Das ist ja so ein etwas ausgetrockneter Spätklassizismus, der seit den 1980er Jahren da installiert wurde. Man muss dazu im Hintergrund wissen, das Schloss Bellevue wurde im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt, nach dem Krieg ganz, ganz schnell wieder aufgebaut. Und dann kam da immer so eine irgendwie Schlossatmosphäre rein. Aber das ist eigentlich keine besonders interessante Gestaltung, die da drin war, die eben vor allem sich dadurch ausgezeichnet hat, möglichst wenig Gestaltung zu haben. Und da unterscheidet sich übrigens jetzt das neue Bundespräsidialamt durchaus von Schloss Bellevue. Da ist wirklich auch ein Gestaltungsanspruch drin und die Vorstellung mit Kargheit, wenn man so will, mit zurückhaltenden Formen, mit diesem schönen sichtbaren Holz, eben auch eine Atmosphäre zu erzeugen. Ich denke trotzdem, es ist ein bisschen zu zurückhaltend geworden. Also ich habe mir so vorgestellt, wenn in diesem winzigen Speisesaal, der dort angeboten ist, das ist eigentlich ein etwas größeres Foyer-Raum, wenn da Donald Trump reinkommt und man muss jetzt erstmal Donald Trump in diesem Raum klar machen, dass die Bundesrepublik sich nicht alles von ihm gefallen lässt. Das kann ich mir erstmal gar nicht vorstellen. Und da wird man zweifellos noch auf andere Repräsentationsräume ausweichen müssen. Es wird bereits darüber debattiert, Räume in Schloss Charlottenburg zu nehmen. Die sind allerdings alle museal auch gleichzeitig genutzt und sind eben auch sehr, ja, monarchisch. Ja, die sind wieder zu prachtvoll im Grunde genommen. Es gibt Schloss Meseberg, das ist der bisherige Sitz der Bundesregierung im Brandenburger Umland, wäre auch eine Möglichkeit, aber da wird zweifellos noch was zu suchen sein, weil so einfach, wie die Republik sich dort darstellt, ist sie dann doch eigentlich nicht.
Nikolaus Berner über das neu geplante Interims-Bundespräsidialamt, das wenig Repräsentation zeigt oder auf wenig Repräsentation ausgelegt ist. Vielen Dank, Nikolaus.
War eine Freude.
Und wir beamen uns jetzt nach Shanghai, an die Stadt über dem Meer, wenn man die chinesischen Schriftzeichen wörtlich übersetzt. Wir könnten aber auch von der Stadt des Kinos sprechen, denn in Shanghai sind gerade die 28. internationalen Filmfestspiele zu Ende gegangen. Wie in Berlin, Cannes oder Venedig gab es da auch einen Wettbewerb mit internationalen Premieren und Weltpremieren. Und für Fazit dabei war unsere Filmkritikerin Anke Lewicke, die dem Festival übrigens die deutschsprachigen Filme vorschlägt. Anke, dieses Festival eröffnet einem ja auch so ein Fenster in die chinesische Filmproduktion. Für uns gefühlt weit weg, aber in Sachen Umsatz und Zahl der Kinoleinwände ist ja auch ein riesiges Land. Hat China Hollywood ja längst den Rang abgelaufen? Hat das Festival die ganze Bandbreite des Filmschaffens gezeigt?
Naja, also es zeigt ja mal 400 Filme und da ist wirklich alles dabei. Internationales Arthouse-Kino, neue große chinesische Produktion. Natürlich gibt es auch Retrospektiven. Also es ist alles da und es ist wirklich ein großes Publikumsfestival. Also die Kinotickets sind ratzfass ausverkauft und sobald die Kinotür aufgeht, wird losgerannt, weil alle wollen möglichst einen guten Platz haben. Und man kann wirklich sagen, dieser Slogan, das Kino als Fenster zur Welt, das funktioniert hier wirklich so. Also es gibt das große Bedürfnis, Geschichten aus anderen Ländern zu sehen und zu erfahren über das Kino, wie in diesen Ländern gelebt, gearbeitet, geliebt wird. Und neben den Vorführungen gibt es dann auch eben immer so noch Interviews mit den Filmschaffenden. Und da gibt es wirklich unheimlich viele Fragen. Das sind technische, inhaltliche. Manchmal gibt es aber auch endlose Meinungsbekundungen. Also das Mitteilungsbedürfnis ist unheimlich groß. Aber ich sollte vielleicht auch noch sagen, die Ticketzahl ist dieses Jahr nicht ganz so groß, weil aufgrund der Spannungen zwischen China und Japan hat die chinesische Regierung verordnet, dass keine japanischen Filme in diesem Jahr laufen dürfen. Und japanisches Kino ist eigentlich ziemlich populär hier. Also es gibt schon eine kleine Einsatzbuße.
Das heißt, eine direkte Einflussnahme durch die chinesische Regierung. Wie greift die denn sonst auf das Kinogeschäft ein?
Naja, um die Zensur weiß man ja. Also alle Filme, die ins Kino kommen, brauchen das sogenannte Drachensiegel, das zu Beginn eines Films immer mit so einem Tusch eingeblendet wird. Und gleichzeitig ist Kino natürlich auch ein Prestigeprojekt. Also auch in dieser Industrie will man zu den Top-Playern auf dem Markt gehören. Also da gibt es einerseits den staatlichen Plan der 100.000 Leinwände. Also die meisten der Kinos befinden sich in Shopping-Malls, werden neue gebaut, müssen die Betreiber Kinos mit einplanen.
Aha.
Und Stand Juni 2026 gibt es mittlerweile wirklich schon 93.000 Leinwände. Und es ist auch so, dass Erfolge von staatlicher Hand gelenkt werden können. Also letztes Jahr gab es ja diesen sensationellen Zuwachs von 22%. Über 7,42 Milliarden Dollar wurden an der Kinokasse eingespielt. Und das war vor allen Dingen der chinesische 3D-Animationsfilm Naja 2. Der hat 2 Milliarden hier gemacht. Und dann zeichnete sich irgendwann ab, dass dieser Film allein schon mit den chinesischen Publikumszahlen der erfolgreichste Film aller Zeiten werden könnte, also Animationsfilm. Und dann ist man da hingegangen, hat diesen Film in fast allen Kinos gezeigt, die Leinwände blockiert, man konnte nichts anderes mehr sehen. Und jetzt ist Neja der weltweite Spitzenreiter in Sachen Animation.
Ja, Wahnsinn. Das heißt, China, die chinesische Regierung, die greift da auf das Kulturgeschehen oder sagen wir mal, die Filmbranche eben so ein, dass das, ja, man könnte vermutlich sagen, auch eben wirklich ein Konkurrenzunterfangen ist zu Europa und den USA.
Ja, man stellt sich auf und man hat ja technisch auch schon, was Animation betrifft, kann man wirklich mit Hollywood mithalten. Am Anfang hat man sich vielleicht noch ein bisschen Schützenhilfe geholt, sich das alles so erklären lassen. Die können wirklich mithalten. Was ich aber ganz interessant finde, ist es dann aber auch wieder inhaltlich. Also, dass die Animationsfilme, die hier sowieso ganz gut gehen, die gehen eben immer auf chinesische Legenden und Mythen zurück. Also, das Publikum betritt ein vertrautes Universum, das aber dann doch immer so ein bisschen modernisiert wird. Also nehmen wir den Originalmythos von Neja. Der steht eigentlich, ja, der ist brutal, steht für klassische konfuzianische Werte. Jetzt aber in der Neufassung ist er auf einmal ein Außenseiter, der sich missverstanden fühlt. Und da scheint das junge Publikum sich so besser mit verbinden zu können, auch wenn er da noch so Sätze sagt wie: Ich bin der Meister meines Schicksals. Also das finde ich schon ganz bemerkenswert, was das dann auch Geschichten sind. Also es braucht immer eine soziale und eine kulturelle Anbindung.
Wie sieht's denn mit dem chinesischen Autorenfilm aus?
Ja, das ist vielleicht der lachende Dritte in diesem Jahr, weil gerade wartet man noch auf zwei große Animationsfilme, die im Juli anlaufen sollen. Da redet man schon vom dritten Weltkrieg der Animation, weil vielleicht kannibalisiert man sich gegenseitig. Aber es gibt hier so einen kleinen Low-Budget-Film, Dear You. Und da geht es auch wieder um eine kulturelle Anbindung. Und zwar geht er auf die Briefe zurück, die chinesische Auswanderer früher in die Heimat zurückgeschickt haben. Und die waren immer mit Geldüberweisungen verbunden. Und jetzt fragt sich in diesem Film ein Enkel auf einmal, wer war eigentlich mein Großvater, der dann damals nach Thailand gegangen ist. Also da wird so eine verschüttete Geschichte wieder aufgegraben und damit entdeckt man vielleicht auch eine größere Geschichte. Dann ist der Film noch in einem regionalen Dialekt gedreht. Also so lernt man sein Land auch noch einmal anders kennen. Das finde ich schon ganz spannend. Und die Region, in der der Film gedreht wurde, die ist jetzt ein beliebtes Reiseziel geworden. Also ja. Es gibt auch diese kleinen Arthouse-Hits noch zu entdecken, wo die Chinesen dann auch gerne reingehen.
Welche Rolle spielt denn die Stadt Shanghai? Ist ja sicher kein Zufall, dass dieses Festival dort stattfindet.
Na ja, gut, wenn man jetzt durch Shanghai läuft, entlang des Bundes, diese tolle Uferpromenade mit den Art Deco-Bauten, das ist ja schon eine eindrückliche Filmkulisse. Dann gibt es noch alte Kinopaläste aus den 1920er, 1930er Jahren, in dem auch die Filme des Festivals laufen. Das alte Paramount Hotel wird noch betrieben, in dem es Charlie Chaplin während seines Besuches in den 1930er Jahren abgestiegen. Also auf Schritt und Tritt begegnet man eigentlich in Shanghai der großen Kinogeschichte. Und Shanghai galt damals auch als das Hollywood Südostasiens. Und es gibt wirklich auch eine schöne Kinogeschichte. Das waren damals viele Studios, viele Filme, in denen Frauen eine Hauptrolle gespielt haben. Es ging um deren soziale Nöte. Und die waren dann trotzdem die Leinwandgöttin. Und diese Filme, als auch die Studios, sind während des Zweiten Sino-Japanischen Krieges eben zerstört worden. Aber trotzdem lebt diese Filmgeschichte dann doch auch durch das Kinofestival weiter und man bemüht sich auch noch eben wirklich Klassiker aus dieser Zeit zu restaurieren.
Danke dir, Anke.
Aber gerne.
An Verbrechen des Totalitarismus zu erinnern, sie gar aufzuarbeiten, das ist in Russland unter Putin nicht erwünscht. Die Historiker- und Menschenrechtsorganisation Memorial, die das seit dem Auseinanderbrechen der Sowjetunion tut, ist in
Russland mittlerweile als extremistisch verboten und auch das städtische Moskauer Gulag-Museum musste wegen fadenscheiniger Begründungen schließen und nennt sich inzwischen Museum des Gedächtnisses. Nicht mehr an die Verbrechen der Sowjetunion wird dort erinnert, sondern die Verbrechen der Nazis. Gesine Dornblüt über die neue Dauerausstellung, die morgen pünktlich zum 85. Jahrestag des Überfalls der Wehrmacht auf die Sowjetunion eröffnet wird.
Laut einer Mitteilung der Moskauer Stadtverwaltung soll es im neuen Museum des Gedächtnisses darum gehen, die Erinnerung an die Opfer des, so wörtlich, Genozids am sowjetischen Volk während des Großen Vaterländischen Krieges zu wahren. Dieser Anspruch sei von vornherein verlogen, sagt Irina Scherbakowa von der mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichneten und in Russland verbotenen Bürgerrechtsorganisation Memorial. Natürlich hätten die deutschen Nazis einen Vernichtungskrieg gegen die Völker der Sowjetunion geführt.
Belorussische Dörfer, Partisanengebiete, also Menschen, die beschuldigt worden waren, dass sie also Widerstand geleistet haben, also sind natürlich brutal ermordet. Deutsche Besatzung war in der Sowjetunion eine schreckliche Besatzung, in der Tat. Ja. Aber das ist natürlich ein Missbrauch vom Holocaust-Thema schon wieder.
Denn Genozid, so umstritten der Begriff sei, setze eine ethnisch begründete Massenvernichtung voraus, erläutert Scherbakowa. Die habe es aber durch die Deutschen in der Sowjetunion nur in Bezug auf Juden und Sinti und Roma gegeben. Der sowjetische Staat habe das nicht berücksichtigt und alle Opfergruppen einfach als Sowjetbürger betitelt. Der sogenannte Genozid am sowjetischen Volk, dem nun ein ganzes Museum gewidmet wird, ist in den vergangenen Jahren zu einem festen Bestandteil der Manipulation von Geschichte geworden. Wer ihn in Frage stellt, dem drohen bis zu 5 Jahre Haft. In diesem Jahr beging Russland auch erstmals einen offiziellen Gedenktag für die Opfer. Außenminister Sergei Lavrov verlas eine Erklärung. Wir werden weiter entschieden die historische Wahrheit verteidigen. Und wir werden allen Versuchen entgegentreten, die Nazi-Verbrecher und ihre Helfershelfer reinzuwaschen, sowie die international anerkannten Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs zu revidieren. Die Erinnerung an die Millionen Opfer des Genozids am sowjetischen Volk zu wahren, ist unsere heilige Pflicht. Irina Scherbakowa von der Organisation Memorial glaubt, dass es Wladimir Putin darum geht, den Mythos der Sowjetunion als Siegervolk zu stärken. Als Siegervolk, das den anderen Völkern, Balten, Polen, den Deutschen und auch den Menschen in Russland Frieden gebracht habe, nicht aber Leid. Dass Europäer gerade in den ehemals von der Sowjetunion besetzten Ländern, Ukrainer, Litauer, Esten, Letten, das anders sehen, könne Putin nicht zulassen. Auch gehe es darum, den Krieg gegen die Ukraine zu legitimieren.
Wir kämpfen gegen diesen Westen. Sie waren schon immer gegen uns. Damals, wie damals, müssen wir uns auch jetzt schützen von diesem Westen. Dort sind ja die ehemaligen oder die heutigen Nazis. Und natürlich auch in Polen und natürlich auch in den baltischen Ländern und überall. Also das spielt eine große Rolle.
In dem neuen Museum sollen historische Gegenstände gezeigt werden. Ein Waggon, in dem die Deutschen ihre Opfer in Todeslager transportierten zum Beispiel, oder das rekonstruierte Zimmer eines Bewohners von Leningrad während der Blockade durch die Deutschen. Besucher sollen familiäre Erinnerungen in ein Multimedia-Archiv hochladen können. Die Direktorin Natalia Kalaschnikova hat in verschiedenen Museen gearbeitet und sie hat Musiker begleitet, die für russische Soldaten an der Front gespielt haben. Irina Scherbakowa erwartet Kitsch und ganz sicher keine wissenschaftliche Aufarbeitung dessen, was wirklich in den von der Wehrmacht besetzten Gebieten passiert ist. Denn aufzuarbeiten hieße, auch die Verbrechen des sowjetischen Staates zu beleuchten. Es habe Verbrechen gegeben, die den Namen Genozid verdienen, sagt Scherbakowa, das seien die Deportation von Krimtataren, Wolgadeutschen, Tschetschenen und anderen Volksgruppen durch die Sowjetunion gewesen. Eben das, woran das Gulag-Museum erinnert hat, bevor es geschlossen wurde. Die Exponate wurden nach Aussagen ehemaliger Mitarbeiter in den vergangenen Monaten zum größten Teil abgeräumt, teils weggeworfen.
Es wird immer weniger zugelassen, aber vieles, was gemacht worden ist, bleibt. Das kann man nicht austilgen. Und es gibt einen Teil der Gesellschaft, der diese Erinnerung hütet.
Geschichte einfach zu tilgen, funktioniert nur bedingt.
Gesine Dornblüt über das ehemalige Gulag-Museum in Moskau, das inzwischen Museum des Gedächtnisses heißt. Wir kommen hier bei Fazit zur Kulturpresseschau. Arno Orzesek hat die Feuilletons von morgen Montag, den 22. Juni, gelesen.
Mit Blick auf die Fußball-WM bekennt Friedrich Küppersbusch in der Tageszeitung: Die ganze Veranstaltung ist irre, hat mich aber schon am Haken. Andererseits gibt es Menschen, die sich genau dagegen wehren, dass die WM sie an den Haken nimmt und sie womöglich sogar ins Mitfiebern mit den Nagelsmännern geraten. Mit solchen Menschen befassen sich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Sabanur Schema und Meron Mendel in ihrer Kolumne »Muslimisch-jüdisches Abendbrot«. Die Anklage in unserem Freundeskreis lautet: Wie könnt ihr euch auf eine WM in den USA freuen, wenn dort Menschen auf der Straße von ISIS getötet werden? Bekanntlich sind Linke immer gut darin, passende Gründe für ihre schlechte Laune zu finden. Für uns sind genau diese Schreckensbilder und Videos aus Minnesota, Chicago, Los Angeles vielmehr eine Erinnerung daran, worauf wir in diesem Land noch stolz sein können. Eine Erinnerung daran, dass in Deutschland der Regierungschef nicht in einem rechtsfreien Raum agiert und die Bürger nicht der reinen Willkür der Mächtigen ausgeliefert sind. Auch als Fußballignoranten wünschen wir der deutschen Elf, den WM-Pokal nach Berlin zu holen. Aber selbst wenn dieser Wunsch nicht in Erfüllung gehen sollte, bleiben uns genügend Gründe, deutsche Patrioten zu sein. Wasser in den schwarz-rot-goldenen Wein gießt unterdessen die Süddeutsche Zeitung, unabhängig von der Fußball-WM. Die Faschismusdebatte ist keine linke Nebelkerze, behaupten der Soziologe Stefan Lessenich und der Historiker Sven Reichert. Das Autorenduo hält den Begriff Rechtspopulismus für zu schwach, um die gegenwärtige Verrohung und die Ausgrenzungsfantasien zu kennzeichnen. Und erklärt: Gesellschaftliche Desintegrationsprozesse sind oft die Voraussetzung für faschistische Radikalisierungen, Nährboden für politische Dramatisierungen und Simplifizierungen. Und ohne die Echoräume der sozialen Medien, ohne die neuen Affektregime, ohne Männlichkeitsfeier und Frauenhass, ohne den fortschreitenden Umbau der internationalen Ordnung, wird man den heutigen Faschismus nicht verstehen können. Passend dazu der Artikel »Sorge dich nicht, kämpfe« von Claudius Seidel, ebenfalls in der SZ. Friedrich Merz versprach, die AfD zu halbieren. Sie hat sich verdoppelt. Kann es sein, dass es die falsche Strategie war, dauernd Verständnis für Rechtswähler und ihre Nöte zu zeigen? Fragt die Unterzeile. Und Seidel antwortet, indem er Björn Höcke ins Spiel bringt. Höcke ist noch immer überzeugt, dass die Amerikaner das ganze Weltgeschehen steuern und dass Deutschland sich nur behaupten könne, wenn es eine Achse mit Russland und Japan schaffe. Es ist alles so böse, so verkappt antisemitisch und paranoid, dass man meint, dass Höcke von sich selbst überfordert und darüber depressiv geworden ist. Was ihn ja nicht harmlos macht. Er ist der sogenannte Vordenker einer Partei, in der es doch angeblich so viele anständige Menschen gibt. Beides geht nicht. Man kann nicht anständig sein und sich zu Höcke bekennen. Man kann kein respektabler Bürger sein und sich dann Putin unterwerfen. Man kann nicht auf den Bankrott Deutschlands hinarbeiten und dafür Anerkennung erwarten. Das müsste jetzt die Botschaft von Kanzler Merz und der Union sein. Claudius Seidel in der SZ. Steuern wir jetzt noch in ruhigeres Wasser. Unter dem Titel »Was das Herz hüpfen lässt« schwärmt Markus Ladek in der Frankfurter Rundschau von Helene Fischers aktuellem 360-Grad-Stadionkonzert. Fischer hat ein hochentwickeltes Gespür für die Wünsche ihres Publikums und eine schiere Größe als musikbetriebliches Phänomen erlangt. Das gestattet ihr den Einsatz kostspieligster Mittel, weil die Leute in Massen kommen und das sehen und erleben wollen. Das ist gut. Auch beseelt sie ein bewundernswerter Mut, sich auf akrobatische Wagnisse einzulassen, und sie besitzt die Fairness, obwohl die unterstützende Band offiziell nicht groß hervorgekehrt wird, ausdrücklich deren Mitglieder zu benennen. Man möchte wetten, dass der Erfolg der Zugnummer Helene Fischer sie selig vereint und sie ein guter Boss ist. In der FAZ wiederum fasziniert Eckart Nickel das Übermenschliche in Helene Fischers Bühnenerscheinung. Er nennt sie eine Wiedergängerin der Tochter des Zeus. Bleibt uns nur, Ihnen ganz profan eine gute Woche zu wünschen.
Das war die Kulturpresseschau von Arno Orzesek und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.